Ja, ich möchte doch gerade nochmal die Gelegenheit nutzen, auf diesen Flyer hinzuweisen. Und es ist eigentlich echt ein Zeugnis in sich. Und weil du ja vorhin gefragt hast, wer hat denn sonst noch was erlebt die Tage? Also ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich gehe so durch den Tag und ich sage immer, hä, ich bin gespannt, was du heute tust und ich will was mit dir erleben. Und wisst ihr was? Das passiert. Also für den Fall, dass du für dich so gesagt hast, schade, ich habe gar nichts zu erzählen, hilft es vielleicht, sich mal zu sagen, ich möchte was erleben. Unsere Vision, ihr wisst den ersten Satz ganz sicher noch im Kopf und der heißt, wir brennen für Jesus. Genau, das ist der erste Satz unserer Vision, steht jetzt hier nicht, sondern das ist verdeckt, da sind jetzt also 7 solche Plakate hintereinander. Drum, also selig sind die nicht sehen und doch glauben. Wir brennen für Jesus. Und der letzte Satz heißt, als Teil des Leibes Christi arbeiten wir mit den anderen Kirchen und Gemeinden für die Region Babenhausen. Wir wollten es nicht den Großraum Babenhausen nennen, das hätte ein bisschen arg groß, arrogant gewirkt für die Nachbarorte, so Ortschaften wie Frankfurt oder als Teil des Leibes Jesus, wir haben uns die Vision formuliert. Ihr wisst, den Prozess über mehrere Jahre, die Gemeindephilosophie, die Idee, die das Wort Gottes in Betracht gezogen kann, da drauf. Und vorgestern haben wir eine denkwürdige Pressekonferenz gehabt. Ich hatte ja noch nie in meinem Leben eine Pressekonferenz. Wisst ihr, so mit den Kameras und mit, gut, die hatten alle abgesagt, aber es waren zumindest 2 Journalisten, die 3 Zeitungen repräsentierten, da im evangelischen Gemeindehaus, der Pfarrer Winter der katholischen Kirche, der Pfarrer Fuchs, Doktor der Theologie Fuchs von der evangelischen Kirche, der Gerhard Schaar von der Emmaus-Gemeinde und ich. Und die fragten dann echt so ganz interessiert, also wie kam es denn zu diesem Flyer und so. Und es sprudelte aus uns allen so heraus und das war eigentlich echt eine tolle Sache und dann beim Kurzüberfliegen hat die Journalistin dann so gesagt, na ja, aber so viel steht jetzt eigentlich nicht drin, halt wo sie sind, Veranstaltungsort. Und ich sage, auf der hinteren Seite, da steht, um was es uns geht. Gemeinsam sind uns die Heilige Schrift und Jesus Christus als Mitte des Glaubens, das Vaterunser und das apostolische Glaubensbekenntnis. Dabei unterscheiden wir uns im Stil und in einigen theologischen Ausrichtungen. Uns verbindet die Mitgliedschaft im ACK. Könnt ihr unten lesen, was das bedeutet. Und dann meinte die eine Journalistin so, das heißt, sie haben sich also nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt. Und dann haben wir gesagt, ja, aber so klein ist der gar nicht. Und dann nochmal wieder fliegen und für uns alle war auf einmal klar, das ist eigentlich gewaltig, was uns verbindet. Und dann war so immer wieder, ja, das veröffentlichen sie jetzt nicht, was wir jetzt sagen, und haben aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dann wollte sie wissen, wie ist das mit Mitgliedschaft und so. Und dann kam natürlich rausgearbeitet, dass wir keine Kinder taufen, auch die Kindertaufe als Taufe so nicht akzeptieren, wenn Menschen zu uns in die Gemeinde kommen wollen. Und da haben wir, ich hatte so das Empfinden gehabt, die Journalistin versuchte ein bisschen Keil zwischen uns zu treiben. Und wir haben uns dann gar nicht groß beirren lassen, haben gesagt, wissen Sie, wir wollen gar nicht auf das schauen, was uns unterscheidet. Und wie Sie hier feststellen, wir wollen auch keine Gleichmacherei. Wir versuchen nicht wieder zu einem Club zu werden, sondern wir verstehen uns als Leib Christi in der Unterschiedlichkeit, der Vielfalt, die Gott hier geschenkt hat. Und das fand ich danach so ein geniales Zeugnis. Kommenden Donnerstag wird in der Babenhäuser Zeitung, wenn alles klappt, der Flyer komplett so abgedruckt. Wir haben 5000 Stück insgesamt, also wir nur 1250 als Gemeinde. Und wir möchten diesen Flyer echt als Tool auch nutzen. Jeder, der meint, oh, Gospelhaus, was ist denn das für ein komischer Verein oder so, den kannst du das Ding in die Hand drücken mit Freude und sagen, guck mal, wir sind auf Augenhöhe miteinander und wir verstehen uns im Miteinander. Was für ein Zeugnis und was für eine geniale Sache. Ich bin Gott total dankbar und beschenkt, dass ich das hier miterleben darf. Also, Dank sei Gott. Halleluja. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, über die ersten drei Wörter. Wir sind motiviert. Und die Frage war, motiviert für was? Von der Kriminologie wissen wir, da spricht man immer davon, was war das Motiv? Also heute Abend, Tatort oder Polizeiruf, wird das die Frage sein. Was war das Motiv für das Attentat? Und in der systemischen Psychologie sagt man oder fragt man, welche guten Gründe hat jemand, etwas zu machen oder zu lassen? Was motiviert dich und mich, war die Frage, weil das Motiv oder wer motiviert ist, ein Motiv hat, der hat ein Ziel, eine Ausrichtung, ein Wofür. Für den ist klar, dass wenn ich vor einem Wettkampftag stehe, dann werde ich nicht die ganze Nacht durch Rauscher trinken oder Ähnliches, sondern dann werde ich früh schlafen gehen, werde den Rauscher vielleicht die Nacht trinken. Habe ich noch nie gehört, das Wort. Aber ihr wisst ja, hey, Lebensberatung in allen Lebenslagen. Der eine geht heute nach Hause und sagt, hey, die Gospel ist genial, da kriegst du mit, wie man Alkohol macht. Super Sache. So, das Ziel, das Wofür. Und wenn wir uns dann in der Bibel Personen angeschaut haben, dann sind da unterschiedliche Motive stecken da drin. Es war bei Mose für mich nicht erkennbar, aus welchem Motiv heraus er diesen ägyptischen Soldaten erschlagen hat. Klar wollte er nicht, dass sein Volk da in Knechtschaft leidet, aber war sein Motiv, dass er sich selber auch gedemütigt gefühlt hat, zu wissen, ich gehöre zu dem gleichen Stamm. Oder war es aus Liebe zu Gott, weil er gesehen hat, Herr, ich möchte, dass dein Volk, mein Volk frei ist. Von Gideon wissen wir, sein Motiv war, da muss sich doch was verändern im Leben. Wir hören die Geschichten von Mose und vom Auszug und von allem und wir stecken hier in Riesenschwierigkeiten. Wann wirst du dich endlich sichtbar machen? So war die Begegnung mit dem Engel. Und bei David wissen wir, sein Motiv war, dass als er den Goliath der gesehen hat, der sich gegen die israelitische militärische Führung aufgestellt hat und sie verspottet hat, dass er gesagt hat, wer ist eigentlich dieser unbeschnittene Philister, dass er die Kriegsscharen des Allmächtigen hier so beleidigen darf? Also dem müssen wir mal irgendwie das Maul stopfen als 17-jähriger Schafhirte mit Sandalen, wenn überhaupt, und mit irgendeinem Hirtenstab. Was war Gottes Motiv? Und wir haben festgestellt, und das ist der Vers, der über allen Versen eigentlich, oder der zusammenfasst, das gute Evangelium, die frohe Botschaft zusammenführt, dieses, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Sein Motiv, Gottes Motiv, mit dir und mit mir Kontakt aufzunehmen, ist Liebe. Es ist Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er bereit war, für deine und meine Fehler am Kreuz zu sterben. Vergangenen Dienstag ist mein Neffe bei einem Motorradunfall lebensgefährlich verletzt worden. Er schwebt nach wie vor in einem Art Koma-Zustand. Hat mehrmals die Beine gebrochen, zweimal das Becken gebrochen. Das ist noch gar nicht das Schlimme, sondern dass er eine Schwellung im Kopf hat und die Ärzte nicht mit Operieren beginnen können, solange die Schwellung nicht zurückgeht. Und ich habe mich gestern mit meiner Schwester unterhalten. Sie rief mich an und sie sagte mir, früher oder später habe ich das echt kommen sehen, weil mein Sohn eigentlich da echt ein Draufgänger war. Und er eigentlich auch allen Bescheid gesagt hat, dass er mit dem Motorrad mal wirklich den Leuten zeigen wird, wo der Hammer hängt und eben seinem Ziehvater, dem Marcel, eigentlich den Bescheid gibt, der alter Motorradfahrer ist, wie es richtig läuft. Und sie hat gesagt, dass das kommen musste, war eigentlich vorprogrammiert. Und soweit man von beruhigen sprechen kann, sagt sie, mich beruhigt trotzdem, dass er selber verantwortlich für die Situation ist und nicht fremd verschuldet ist. Und trotzdem, sagte sie, habe ich so viel Mitleid mit ihm und ich habe so viel Erbarmen und ich bin an seinem Bett und ich weine um ihn. Und ich weine um ihn. Sie ist selber nicht gläubig in unserem Sinne. Und mir hat das was geöffnet. Gott liebt uns Menschen so sehr, obwohl wir für diese Situation, in der wir Menschen drinstecken, echt selber schuld sind. Eigentlich hätte Gott allen Grund zu sagen, weißt du was, das hast du dir sowas von selber eingebrockt. Ich muss mit dir so nicht mehr weiterleben. Die Lebensumstände, die Lebenssituation, warum passiert das ganze Leid, da seid ihr doch selber schuld, weil ihr euch so die Köpfe einschlagt. Wir gucken uns die Nachrichten an und fragen uns, wie kann das möglich sein, dass Völker sich in ihrem eigenen Land zerfleischen, dass man Kinder und Familien als menschliche Schutzschilde benutzt, um Waffendepots und anderes oder Ausbildungslager zu vertuschen. Wir haben uns das eigentlich selber zuzuschreiben. Aber wenn sogar meine Schwester, die Gott nicht wirklich kennt, mit Liebe am Bett ihres Sohnes sitzt und darum sich sehnt, dass er überlebt und dass eigentlich kein Geld der Welt irgendwann die Kosten abgetreten wird, zu sagen, die medizinische Aufwand ist zu teuer, wir stellen die Versorgung ein, sondern obwohl er selber schuldig ist, werden wir als Menschen, als Gesellschaft, als Sozialsystem alles dafür tun, dass dieser Mann überlebt. Wenn sogar wir, die wir böse sind, da echt ein Ja zu jemand haben, der selbst verschuldet in Not ist. Wie viel mehr Gott. Und das muss in unseren Herzen mitschwingen. Das muss klingeln. Gottes Motivation für uns, für dich und mich, sein Leben hinzugeben, war Liebe, ist Liebe und wird Liebe sein. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es hat uns nicht mit Geld, nicht mit Aktienanteile, sondern mit seinem Leben erkauft. Es wäre so, als wenn die Chance jetzt nur für meine Schwester bestehen würde, entweder stirbt dein Sohn oder meine Schwester würde sagen, ich übernehme die ganzen Maschinen, ich übernehme seinen Zustand, um dann an seiner Stelle zu sterben. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Was motiviert dich und mich? Und ich bin echt überwältigt von der Liebe Gottes, auch durch das Bild meines Neffen. Und mir tut er echt leid, der kleine Maler. Ich kenne ihn doch. Ich kann mich erinnern, wie wir das erste Mal miteinander Skifahren waren. Da war er ein paar Jahre jünger wie die Jonas jetzt und da sich durch die Pisten versucht hat zu kämpfen. Und er muss sagen, mich überwältigt auch durch diesen Unfall von Marlon zu begreifen, wie groß die Liebe Gottes ist. Gottes Liebe von seiner Hingabe, seiner Leidensbereitschaft und seinem Wunsch, uns Gutes zu tun, uns zu segnen. Heute wollen wir uns um das begeistert Gedanken machen. Begeisterte Menschen sind ganz furchtbare Menschen. Also, wenn du nicht begeistert bist, dann findest du begeisterte Menschen zum Kotzen. Ist so. Weil begeisterte Menschen, dem Synonym nach, die sind außer sich, die sind berauscht. Die sind eifrig, die sind entzückt. Die sind erregt, die sind fasziniert, die sind feurig, die sind glühend, die sind inbrünstig, ja, leidenschaftlich, die mitgerissen, die sind entflammt, hingerissen, verliebt, lodernd, euphorisch, hochstimmend, bewegt, erschüttert, ergriffen, gerührt, beeinflusst, überwältigt, schwärmerisch, verzückt, begierig. Das klingt total bedrohlich. Wenn du nicht begeistert bist, sind diese Menschen für dich alles andere als erstrebenswert. Aber begeisterte Menschen sind auch dem Synonym nach strebsam, pflichteifrig, frohgemut, fröhlich, freudig, beflügelt, beschwingt, glückstrahlend, freudestrahlend, zufrieden, sorgenfrei und sorglos. Könnt ihr Synonym für begeistert Internet googeln? Aber sie sind auch brennend, intensiv, stürmisch, unbändig, furios, entbrannt, entzückt, hingerissen, verknallt, vernarrt, freudestrahlend. Wer begeistert ist, steckt durch seine Begeisterung andere an. Und das merkst du auch, wer schon mal in einem Fußballstadion war, man muss noch nicht mal Eintracht Frankfurt-Fan sein. Es kann ja auch HSV-Fan sein oder sonst irgendwas. Aber wenn du in so ein Stadion reinkommst und du kriegst, also ich sage euch, ey, Eintracht-Stadion, wenn die anfangen, ihre Spieler da, denn da der Adler schwingt da im Bildschirm und die anfangen, ihre Spieler da namentlich zu erwähnen, also wer da keine Gänsehaut kriegt und da nicht sagt, boah, das begeistert mich jetzt, ob ich zu diesem Verein, ob ich zu dem Sport, ob ich zu dem irgendeinen Zugang habe oder nicht, aber ich glaube, das lässt dich nicht kalt. Wenn du diese Begeisterung vom Stehblock siehst, die wirklich da für 8 Euro der ganze Nachmittag stehen, hüpfen. Ich habe mich mit einem Mann unterhalten, neulich auf einem Geburtstag, und er sagte, ich bin mit meinem Sohn, der ist so 8 Jahre alt, im Stadion gewesen, Spiel gegen Frankfurt, irgendjemand, und wir saßen da, Sitzplatztribüne, und der Sohn guckte runter zum Stehplatz und sagte dann zu seinem Vater, Papa, das nächste Mal möchte ich dort sein. Wer begeistert ist, steckt durch seine Begeisterung andere an. Was begeistert dich? Dein Auto, dein Job, deine Küchenmaschine, deine Frau, dein Mann, deine Kinder? Was begeistert dich? Gottes unverdiente Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Hingabe, ey, das ist es allen wert, begeistert zu werden. Das hat nicht nur Lifetime-Garantie, sondern Ewigkeitsgarantie. Das begeistert mich und das hat Jesus für uns auch verheißen. Er hat uns seinen Geist verheißen, der uns als Tröster und als Fürsprecher in Zeiten der Not und der Herausforderung beisteht. Hey, als Christen dürfen wir damit retten, dass er, Jesus, uns begeistert. Als Christen dürfen wir damit rechnen, dass er uns begeistert. Das ist mehr als die Begeisterung über eine Goldmedaille bei Olympia oder eine Gehaltserhöhung oder was sonst noch Menschen begeistern kann. Ein Fußballspiel. Jemand sagte über Fußball, das sind es so reiche Millionäre, warum rennen die einem Ball nach? Da könnte sich jeder doch selber einkaufen. Jesus wohnt durch sein Geist in uns. Und wenn uns das bewusst wird, dass der Heilige Geist in uns lebt, dann werden wir solche, oder dann werden solche Synonyme, wie ich sie eingangs vorgelesen habe, die werden in uns sichtbar werden. Also, wir können das nicht runter reduzieren und sagen, ey, so, ja, wir Deutschen sind da irgendwie viel ruhiger und neutraler und bei uns passiert es nicht. Das stimmt nicht. Das ist nur antrainiert, weil wir irgendwo die Fassung wahren wollen. In uns steckt eigentlich dieses sich freuen wollen und begeistert sein. Wir wollen begeistert sein und nicht entgeistert. Entgeistert, beziehungsweise von allen guten Geistern verlassen zu sein, macht uns unstetig, unverlässlich unangenehm, wenn nicht sogar unzumutbar. Jesus hat uns seinen Geist verheißen. Er will uns begeistern. Und warum ist es so? Warum will er uns denn begeistern? Weil wir nicht in eigener Schwachheit durchs Leben gehen brauchen. Das ist es, was Jesus sein Grund war, warum er uns begeistern will. Damit wir nicht irgendwo in eigener Schwachheit herumlaufen. Ganz klares, einfaches, transparentes Beispiel ist folgendes. Es gibt Dinge in unserem Leben, die uns das Leben einfacher machen würden. Und es kann sein, dass wir die sogar haben, aber es nicht ergreifen, weil wir sagen, es geht doch auch ohne. Der eine oder andere sagt, ich kann doch auch ohne Brille Auto fahren. Es geht doch auch ohne. Wieder ein anderer sagt sich, oder wir als Gemeinde sagen uns vielleicht, so mit Folien an die Wand werfen, das geht doch auch ohne so eine Leinwand. Wir hätten sie zwar, aber es ging doch auch ohne. Warum sollen wir es denn in Anspruch nehmen? Merkt ihr? Es kostet dann natürlich auch ein bisschen Kraft und Anstrengung zu sagen, wir haben so eine Leinwand, wir nehmen sie einfach. Es macht das Ganze leichter. Keiner von euch ist es aufgefallen, dass die nicht dran war beim Lobpreis. Aber genau so ist es in unserem Leben. Wir wüssten, dass Jesus uns begeistern will, dass er uns seinen Geist verheißen hat, dass er möchte, dass wir nicht in eigener Kraft, eigener Schwachheit uns da durchs Leben kämpfen müssen. Aber wir haben auch alle so ein bisschen die Erfahrung gekriegt, irgendwie geht's ja auch ohne. Und das lässt uns dann manchmal gar nicht danach ausstrecken, sich da vor irgendwelchen Leuten zum Affen machen oder so. Nee, es geht doch auch ohne. Jesaja 40 ist für mich ab Vers 28 echt ein ganz intensiver und klarer Hinweis, dass Jesus uns begeistern möchte. Ich möchte ab 28 bis 31 lesen. Hier schreibt Jesaja prophetische Worte von Gott. Weißt du es denn nicht? Hast du denn nicht gehört? Der Herr ist ein ewiger Gott, der Schöpfer der ganzen Welt. Er wird nicht matt oder müde. Sein Verstand ist unergründlich. Er gibt den Erschöpften neue Kraft. Er gibt den Kraftlosen reichliche Stärke. Es mag sein, dass selbst junge Leute matt und müde werden und junge Männer völlig zusammenbrechen. Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie werden gehen und nicht matt. Hey, was? Es geht eigentlich auch ohne. Ich sag, das Leben geht auch ohne. Im begrenzten Maß. Aber, und jetzt ist die Frage, wie ist es bei dir und bei mir? Und es bedarf für mich eine Entscheidung, dass wenn ich sowas, wie zum Beispiel mit dieser Leinwand sehe, da kann ich für mich beurteilt sagen, gut, schade eigentlich, dass wir sie nutzen, wir hätten sie eigentlich, aber es geht ja auch ohne. Oder es gibt diesen Zeitpunkt, wo ich sage, ich möchte da wieder was verändern in meinem Leben. Ich werde aktiv, ich stehe auf, ich strecke mich aus und ich werde das, was mir eigentlich doch schon zusteht, es ist doch da, ich musste jetzt nicht irgendwo hinfahren und was kaufen. Ich musste nur aktivieren, was doch eh schon da ist. Joel 3, Vers 1, 2, 3 und 5 möchte ich mit uns lesen. Joel, kurzer Prophet, 3 Kapitel, gewaltiges, was er sagt. In den letzten Tagen, spricht Gott, will ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über all meine Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und ich werde Wunder oben am Himmel tun und Zeichen unten auf der Erde. Und Vers 5, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Folgendes können wir gleich mal hier als Zwischengedanken festhalten. Bei Gott ist absolute Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Er macht keinen Unterschied und sagt, den Männern gebe ich ein bisschen mehr Heiligen Geist, den Frauen ein bisschen weniger und so weiter. Gott ist absolut ein gleichberechtigter Gott für beide Geschlechter. Du und ich dürfen uns in der Wertigkeit auch gleichberechtigt wissen, ob deine Finanzen üppig sind oder ob sie schmal sind. Gott sagt hier, es ist egal, in welchen sozialen Verhältnissen du bist. Er will seinen Geist ausgießen in den letzten Tagen. Wir wissen, dass an Pfingsten vor 2000 Jahren die letzten Tage auch angebrochen sind und die Verheißung sich erfüllt hat. Und ich möchte mit der Bibelstelle nochmal das bekräftigen aus Apostelgeschichte 1, wo Jesus selber kurz vor seiner Himmelfahrt sagt, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samaria, ja bis an die Enden der Erde. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Du und ich haben eine Berufung, in der Kraft Gottes zu leben. Du und ich haben die Berufung, begeistert zu leben, nicht entgeistert, begeistert. Das heißt, dein Tag, und damit möchte ich auch den Gedanken vom Missionsbefehl eigentlich ein bisschen entschärfen. Es bringt nichts, schlecht gelaunt und unmotiviert, aber mit einem Pflichtbewusstsein Leuten sagen, da liest den Flyer, Jesus liebt dich. Und wenn du es nicht glaubst, kommst in die Hölle. Und danach sagen, Gott, ich habe heute wieder 10 Menschen die frohe Botschaft gebracht. Wir werden so wirklich gute Anti-Werbung machen. Und wir werden uns dann schön im Club übersichtlich hier regelmäßig treffen, weil die Leute alle sagen, danke, das brauche ich nicht. Wie sagen manche Junggesellen, ich heiraten, da hole ich mir ja Probleme, die ich vorher nie gekannt habe. Warum? Weil wir auch merken, Mensch, Ehe ist nur dann erstrebenswert, wenn die Leute auch leidenschaftliche Eheleute sehen. Wenn Ehe als Vorbild gut funktioniert. Und wenn ich, der ich verheiratet bin, nicht sag, ja, damals war noch der Euro und Eurowert, jetzt sind's nur noch 20 Cent. Also bei mir ganz aktuell. Das merken sich die Leute. Aber wenn ich den Leuten sage, ey, es ist cool, verheiratet sein. Hey, 15 Jahre, wir haben uns gestritten, wir haben uns herzhaft schon in den Haaren gelegen. Aber auch dann wieder in den Armen der Versöhnung und der Wiederherstellung. Und es lohnt sich. Und ich muss euch echt sagen, das passierte mir bisher noch nie, aber jetzt ab 40, ich sagte am Freitag zu meiner Frau, Schatz, was soll ich denn anziehen zu der Pressekonferenz? Und dachte, um Himmels Willen, habe ich noch nie gefragt. Ihr denkt, wer hätte heute auffragen sollen. Aber es geht darum, Wenn man jemand braucht, dass er echt auch da ist, als Ratgeber, als Ermutiger, als Fürsprecher, der einem dann sagt, ich stehe voll zu dir, du wirst es machen. Geh und mach's. Und dann sage ich dir, ey, ich muss niemand zum Heiraten zwingen, aber ich glaube, der Joachim kann sagen, es ist besser, zu zweit zu sein, als alleine. Amen. Ganz aktuell, es ist besser, zu zweit zu sein, als alleine. Zum Verständnis, der Heilige Geist ist keine Kraft, die wir irgendwie anonym anzapfen. Aber der Heilige Geist hat Kraft. Von Jesus wird gesagt, dass sie verwundert waren von seiner Rede, weil es war Vollmacht in seinen Worten. Er hatte kein leeres Geschwätz, er hat nicht irgendwie versucht, nur Maß zu regeln. Wisst ihr denn nicht, was mein Vater will, was für Gesetze er einhalten soll, sondern er kam mit Authentizität, mit Erbarmen und mit Echtheit. Mit heiligem Geist erfüllt, seine Kraft sichtbar. Ist dein Leben lebenswert oder bedrückter? Also lebenswerter oder bedrückter, seit du Jesus, ein Jesus-Nachfolger bist. Das musst du dir echt ganz konkret sagen. Ist dein Leben lebenswerter oder bedrückter, seitdem du ein Jesus-Nachfolger bist? Und wenn die Zeugnisse so sind, damals, hey, ich war andere Gang und Motorradfahrer und was haben wir nicht für coole Sachen gemacht und irgendwann im Himmel sind und Jesus erzählt und jetzt bin ich echt jeden Sonntag in der Gemeinde, dann sagen alle, danke, das brauche ich nicht. Aber wenn du erzählen kannst, was eigentlich in deinem Leben früher langweilig, perspektivlos und schief lief, obwohl du ähnlich wie die Bono von YouTube sagen kannst, ich habe bei allem, was ich an Erlebnisse machen wollte, immer noch nie das gefunden, wonach ich wirklich gesucht habe. Aber bei Jesus habe ich's gefunden. Dass dein Leben lebenswerter ist, das ist übrigens auch die Idee Gottes. Er wollte gar nicht, dass du ein langweiliges Leben hast. Zu keinem Zeitpunkt. Der möchte, dass du ein Leben in Freude und in Fülle hast. Und das ist, ey, das beste Aushängeschild. Dass die Leute eigentlich dann sagen, die müssen uns nur eine Stunde beobachten und sollten dann für sich entschließen und sagen, ich möchte genau das, was der hat. Ich möchte genau das, was die hat. Einer unserer Lieblingsfilme ist Harry und Sally und da gibt's diesen Moment, wo eine Frau in der Gastwirtschaft sagt, ich möchte genau das, was sie hat. Das ist jetzt nur für Insider. Begeistert sein, nicht in Euphorie und unstetig da herumzueiern. Begeistert zu sein hat auch was damit zu tun, ausgeglichen zu sein. Das ist eigentlich das gesunde Work-Life-Balance, was wir brauchen. Ich muss diese Anstrengung haben, dass ich bis an meine Grenzen komme und wirklich verschwitzt und todmüde mich ins Bett hineinwerf, um dann echt mal auszuschlafen, auszuspannen, abzuspannen. Und wenn ich dieses beides hab, Anstrengung macht nicht krank. Aber wenn ich keine Entspannung zwischendrin habe, dann macht's krank. Aber immer Entspannung macht auch krank. Wisst ihr, ein Arbeitskolleg von mir sagte früher immer, hart ist hart und weich ist weich, aber immer weich ist auch hart. Ja, das muss in uns klingeln. Es bringt nichts, da zu denken, jetzt so nur noch auf einer Insel und nur noch ich und mein Multi-Handy. Oder sonst irgendwas. Ausgeglichen sein. Jesus ist unser Vorbild. Ja, er war begeistert, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und bei Jesus kam zum Vorschein, er hatte überragende Selbstlosigkeit, aber nie Selbstmitleid. Demut hatte er, aber nie Schwäche. Freude hatte er, aber nie auf Kosten anderer. Freundlichkeit, aber keine Gefälligkeit. Und dann kommt aber auch nur sein Charakter, sein wahrer Charakter, dann zum Vorschein, wenn er, beziehungsweise kommt auch bei uns zum Vorschein, wenn wir unter Druck stehen. Und als Jesus gekreuzigt, gefoltert wurde, sagte er über die Soldaten, die ihm das antaten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer so ist, wer so in seiner Persönlichkeit, in seinem Wesen, in seinem Selbst ist, kann nicht anders als ermutigend sein. Und jetzt streife ich das letzte Wort unseres Satzes. Wir sind motiviert, begeistert und ermutigend. Wer so ist, kann nicht anders als ermutigend zu sein. Und Jesus war begeistert und er hat eine Sehnsucht danach, dass wir begeistert sind. Wisst ihr, ich habe allen Grund, hätte allen Grund aufgrund diese Situation in unserer Familie wirklich den Kopf hängen zu lassen. Meine Eltern hätten allen Grund zu sagen, was machen wir jetzt hier noch? Wir hätten allen Grund für die verschiedensten Dinge den Kopf in den Sand zu stecken. Aber wenn wir Jesus zum Vorbild haben, und der soll unser Vorbild sein, weil wir Jesus Nachfolger sind, dann sind wir in einer Art begeistert, dass wir sagen, auch selbst solche Dinge werden uns nicht aus der Bahn werfen dürfen. Und dort, wo ich aber müde und mutlos bin, wisst ihr, was ich da mache? Da heule ich mich an der starken Schulter aus. Und ich heule mich bei Jesus aus. Und dann heißt die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Amen. Wir haben heute Heilungsgottesdienst. Wir wollen für zwei Menschen auf jeden Fall beten, die nicht hier heute im Gottesdienst sind. Es ist zum einen für den Marlon. Würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit mir, mit uns als Familie eins macht. Und zum anderen für die Sigrid, die Bypass-Operation hatte und sowas echt immer ohne, immer ja ein Eingriff am Herzen ist. Und das ist ja kein Kinderspiel. Und dass sie echt auch sich getragen, umbetet weiß von uns als Gemeinde und dass die schützende und die liebende Hand Gottes über ist. Ja, dass sie begeistert ist von, durch und in Jesus. Und dann möchten wir den Freiraum geben. Der Lasso, die Ramona, die Lena und ich, wir werden uns hier vorne aufstellen, wir werden für euch beten. Wer sagt, vielleicht in meinem Leben, ich habe eine Notkrankheit, ich brauche echt Gebetsunterstützung, komm nach vorne und lass mit dir beten. Aber wenn du merkst, mir fehlt eigentlich die B-Geist-Errung, dann komm nach vorne und lass dich neu ermutigen. Die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Es ist nicht optional, mal gucken, ob ich dann Lust habe. Mit Theo habe ich neulich darüber geredet und gesagt, weißt du, Theo, was mich begeistert ist? Früher mussten die Menschen auf Gott warten. Seit Pfingsten wartet Gott auf uns. Komm und lass dich begeistern. Amen.